Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wer erhält eigentlich unser System? In der Zeit der Pandemie, als die Pandemie unser Land fest im Griff hielt, ist diese Frage sehr oft gestellt worden. Denn alle haben realisiert, an lebenswichtigen Stellen für unsere Gesellschaft treffen wir immer wieder Personen an, die Migrationshintergrund haben, die nicht unbedingt in Österreich geboren sind, als Ärztinnen, als Pflegerinnen, als Leute, die unternehmerisch tätig sind, als Kassierinnen und Kassiere. Und das ist etwas, das im Widerspruch steht zur Vorstellung, wie Österreich läuft, wo an den Spitzenpositionen der Wirtschaft, an den Spitzenpositionen der Politik eigentlich in den meisten Fällen Migrantinnen und Migranten nicht wirklich sichtbar sind. Daher haben wir heute Betroffene eingeladen, über diese Zeit zu sprechen, die ja eine Zeit ist, die uns sehr präsent ist und die auch nicht so schnell vergehen wird. Wir befinden uns hier im großen Sitzungszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Und das ist ein Ort, an dem all diese Fragen, die Österreich bewegen, sehr oft sehr heftig diskutiert wurden. Ich begrüße sehr herzlich Frau Marina Todorovic.
Grüß Gott.
Hallo. Frau Todorovic ist Wohnbereichsleiterin der Caritas in Wien. Sie kommt
Klosterneuburg.
In Klosterneuburg. Genau. Sie kommt ursprünglich aus
Serbien.
Serbien. Ich begrüße Omar Kir Alanam. Hallo.
Hallo.
Herr Kir Alanam ist in der Flüchtlingskrise nach Österreich gekommen. Das war?
Ende 2014.
2014. Er ist aus Syrien geflüchtet und er schreibt Bücher, ist Autor. Das letzte Buch mit Gedichten ist erst vor wenigen Monaten erschienen. Und er hat ein Buch geplant, der Titel ist schon bekannt. Der Titel lautet Sissi Sex und Semmelknödel, ein Araber ergründet die österreichische Seele. Das wird im Herbst erscheinen. Es hat vorher ein Buch gegeben, Danke, wie Österreich meine Heimat wurde und wie das ist mit Sissi, Semmelknödel und der österreichischen Seele. Das werden wir von Ihnen wissen wollen. Ich freue mich, dass Firas Saidadin gekommen ist. Willkommen.
Hallo.
Herr Saidadin ist mehrere Jahre in einem internationalen Konzern, international unterwegs gewesen, ist jetzt tätig als Coach und als Berater für Migrantinnen und Migranten, die unternehmerisch tätig sind in Österreich und tätig sein wollen. Seine Familie kommt aus Syrien. Ich freue mich, dass Frau Dr. Nassan Aga Schroll gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Frau Nassan Schroll ist Ärztin in Tulln, im Universitätsklinikum Klinikum Tulln leitet sie eine Abteilung?
Nein,
ich
bin einfach Oberärztin
an
der Abteilung für Psychiatrie.
Ist Oberärztin, ja. Und ist in einer Abteilung für Psychiatrie,
ja.
Oberärztin. In Österreich geboren, in Österreich aufgewachsen, kommt von einer Familie, die aus Syrien zugewandert ist, aber schon vor längerer Zeit.
Ja.
Und ich freue mich sehr, dass Frau Marina Habibi gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Frau Habibi ist Betriebsratsvorsitzende.
Genau.
Ihre Gewerkschaft ist die GPA.
Mhm.
Und das Unternehmen, in dem Sie Betriebsratsvorsitzende sind, ist die Diakonie, die Hilfsorganisation der evangelischen Kirche.
Und genauer genommen beim Flüchtlingsdienst.
Beim Flüchtlingsdienst.
Genau.
Frau Habibi ist in Kabul geboren. Seit vielen Jahrzehnten in Österreich. Frau Habibi, diese Zeit des Lockdowns, wo plötzlich das Leben ganz anders wurde für uns. Wie haben Sie das erlebt als Betriebsratsvorsitzende? Was hat sich da für Sie verändert?
Die größte Veränderung, die wir gemerkt haben im Team, war einfach die andere Zusammenarbeit, die stattgefunden hat, sowohl mit der Geschäftsführung als auch mit den Herrschaften, die immer gegenüber bei Verhandlungen bei uns sitzen. Sie hat super funktioniert. Also man hat gemerkt, es gibt zwei Seiten und beide wollen das Gleiche. Wir wollten alle so viele Arbeitsplätze wie möglich, dass behalten werden. Und es hat so den Anschein gehabt, als ob alle die Rahmenbedingungen richtig machen wollten.
Also Solidarität?
Eine große Solidarität und vor allem ein großes Vertrauen, was auf einmal geherrscht hat. Also wir hatten Vertrauen zueinander, dass wir beide Seiten das Gleiche haben wollen. Das habe ich gemerkt. Ja. Und was mir dann aufgefallen ist, war die gute Zusammenarbeit, Informationsaustausch. Das hat mir sehr gut gefallen, weil wir haben auf einmal Informationen gehabt, wo man früher immer gewartet hat, okay, nächste Woche haben wir ein Meeting und da tauschen wir uns aus, aber das hat zeitgleich begonnen.
Sie haben viele Migrantinnen, nehme ich an, in Ihrer Firma, die da tätig sind. Hat sich irgendwas geändert an deren Stellung oder ist da das Bewusstsein gestiegen, wie wichtig diese Personen sind, Selbstbewusstsein vielleicht sich entwickelt?
Ich glaube, ich habe immer die Wahrnehmung gehabt, dass das immer gleich behandelt wurde. Wir sind im Flüchtlingsdienst tätig, das heißt, die Kolleginnen, die mit Migrationshintergrund waren, haben immer schon die gleiche Stellung gehabt, also da ist nicht mehr oder weniger jetzt im Lockdown passiert. Ich glaube, das ist auch sehr interessant zu sehen, dass auf einmal vielleicht auch in anderen Unternehmen dieses Gleich und Gleicher weggefallen ist, sondern dass man geschaut hat, dass man so gut wie möglich alle durch diese Krise bringt. Ich meine, sie ist sowieso noch nicht vorbei. Ja, das muss uns auch bewusst sein.
Sie sind Betriebsratsvorsitzende, ja, aber Sie kommen aus einer afghanischen Familie, sind in Kabul geboren. Hat sich für Sie als Person, das wird ja wahrgenommen im Alltag, im Leben, hat sich für Sie als Person da etwas geändert, etwas verschoben?
Als Afghanin?
Ja.
Ich glaube, als Afghanin verändert sich halt, wo man, um es nett auszudrücken, ich glaube, in gewissen Positionen sind generell Migranten und Migrantinnen nicht positioniert. Ja? Und ich glaube, da ist schon auch vielleicht ein Umdenken von, wenn wir in einem Flüchtlingsheim waren und dann anfangen, dort im Flüchtlingsheim selber zu arbeiten, glaube ich, ist die Entwicklung von Migranten und Migrantinnen nicht gegeben, sondern sie stocken dann irgendwann mal. Und ich glaube, das war die Entwicklung bei uns. Mein Papa zum Beispiel ist sehr, sehr stolz auf mich. Ja, und ich bin sehr stolz darauf, dass meine Mama damals den Weg geschafft hat, aus Kabul nach Teheran zu kommen und dann, dass wir gemeinsam nach Österreich gekommen sind. Und es war sehr wichtig für unsere Eltern, dass wir als Mädchen halt eine Schulausbildung haben, auch die Jungs natürlich, aber dass wir Mädchen, das wurde sehr fokussiert.
Frau Todorovic, eine Abteilung in einem Pflegeheim für Seniorinnen und Senioren, man stellt sich vor, das ist Ground Zero im Lockdown. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?
Unsere Arbeit für Pflegepersonal, für mich, hat sich geändert in dem Sinn, wir haben tagtäglich Sitzungen, wir haben tagtäglich Tag organisiert. Wir konnten immer mehr was planen. Das war wirklich immer Tag selber für sich. Hat sich auch an dem Tag geändert. Das, was haben wir am Vormittag geplant, Nachmittag war nicht mehr aktuell. Es war wirklich sehr viel Tempo, sehr viel Disziplin. Herausforderung, natürlich unter der Maske zu arbeiten.
Die Seniorinnen und Senioren haben keinen Kontakt mehr zu ihren Familien.
Natürlich, wir haben die wichtigen Personen verloren, das sind die Angehörigen. Die haben keinen Kontakt. Natürlich war Videocall, das haben wir wirklich sehr genützt. Für die Mentenleute war es sehr schwierig. Sehr schwierig, wir müssen wirklich die Angehörigen kompensieren. Und mit dieser Situation wirklich gut zu erklären, obwohl es war eine große Ungewissheit für uns auch.
Sie sind ja dann irgendwie der Familienersatz geworden für die Seniorinnen und
Senioren. Ersatz, ja, für die Familie. Und wir haben wirklich versucht, alles zu machen, dass die weniger darunter leiden, dass die weniger kriegen von der ganzen Situation. Die haben wirklich kognitive Gute bewohnt, haben natürlich Angst um eigene Familie, ob die sehen, ob wirklich, meistens war die Frage, sehe ich meine Kinder wieder? Wann ist das vorbei? Wie lange dauert das noch?
Jetzt aus wie vielen Ländern kommen in Ihrem Bereich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Acht. Ja, insgesamt im Haus haben wir zwischen, glaube ich, 15 und 18 verschiedene Nationen.
Und wie hat sich das irgendwie auf die Beziehungen zwischen den Personen, die aus verschiedenen Ländern kommen, ausgewirkt, dass man da plötzlich so eine Extremsituation hat?
Wie hat sich ausgewirkt? Ich habe das alles positiv gesehen und es war wirklich eine gute Zusammenarbeit. Die Leute, finde ich, die spüren das mehr, haben die mehr Emotionen und war eigentlich ganz, ganz gut von meiner Sicht.
Jetzt, Serbien ist zurzeit sehr betroffen von der Corona-Krise. Das geht jetzt schon über Wochen. Da können dann auch Serbische, Sie kommen aus Serbien, Sie können wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zu dem Teil Ihrer Familie, der in Serbien ist, mehr direkt haben.
Natürlich habe ich keinen Kontakt, ich habe Abstand genommen davon. Ich habe für mich, ist mir klar, ich kann nicht nach Serbien fahren. Den Gefahr nehme ich mich wirklich nicht in Kauf. Ich bleibe da, weil ich arbeite. Ich habe einen sehr gefährlichen Job. Ich will nicht da Gefahr bringen. Und jetzt funktioniert nur mit Anrufen. Ich habe natürlich meine Eltern...
Telefonat.
Habe ich 9 Monate war ich nicht in Serbien und bleibe ich sicher das ganze Jahr da in Österreich.
Herr Kier, jetzt müssen Sie uns sagen, was haben Sie als herausgefunden über die Seele der Österreicher? Sie haben als Araber die österreichische Seele erkundet, ein Buch darüber geschrieben. Was haben Sie Neues erfahren in der Lockdown-Zeit?
Dass die Österreicher irgendwie viel Ängste haben, das erwähne ich auch. Es gibt in dem Gedichtband ein Gedicht darüber. Das Gedicht geht so, die Verlierer sind die am häufigsten über den Sieg sprechen, lernte ich in Syrien. Die Sicheren sind die am meisten Angst haben, lerne ich in Österreich. Es war Ängste, Sorge, weil es war eine gewisse Unsicherheit, was kommt. Alles ist, man weiß nicht. Und diese Angst, Sorgen habe ich sehr stark miterleben können. Und das hat mich aber auch an anderen Situationen, die ich selber erlebt habe, erinnert. Weil ich irgendwie mehr oder weniger andere Pandemie irgendwie erleben müssen, indem ich zum Beispiel zu Hause bleiben.
Genau. In Syrien.
Genau. Als ich eben zu Hause bleiben musste und nicht auf die Straße gehen durfte.
In Damaskus.
In Damaskus. Nicht, weil draußen jetzt ein Virus in der Luft ist, sondern weil überall bombardiert wird. Und die Situation war ganz, ganz anders. Und deshalb war für mich diese Pandemie mehr oder weniger ein Luxus, wo ich zu Hause sitze, meine Getränke habe, mein Wasser habe, mein Essen habe. Ich durfte nur nicht viel draußen machen, Leute treffen.
Wie haben sich die Österreicherinnen und Österreicher aus Ihrer Sicht des beobachtenden Arabers verändert? Haben Sie sich verändert? Sie sagen, die Österreicher, sind Sie drauf gekommen, sind sehr ängstlich, haben ängstlich reagiert. Was hat das bewirkt, diese ängstliche Reaktion?
In zwei absolute Richtungen. Entweder Leute, eben, die total davor Angst haben, sehr irgendwie tief versunken sind, und bei anderen, die das Ganze für Blödsinn nur halten. Also wirklich die zwei sehr absurde Richtungen sozusagen. Und das war für mich, okay, das ist nicht nur in der Politik heutzutage, weil irgendwie in Österreich herrscht jetzt die Stimmung entweder extrem rechts, extrem links, mehr oder weniger. Und da war auch die Situation nicht viel anders. Also entweder oder.
Im Verhältnis zu Ihnen, wie Sie wahrgenommen wurden, wie mit Ihnen kommuniziert wird, haben Sie da eine Änderung erlebt?
Nein, nicht wirklich. Also in meinem Bekanntenkreis nicht wirklich. Es war nach wie vor das Gleiche, mehr oder weniger.
Sie sagen, Sie waren vorher in Schulen, sehr oft haben in Schulen referiert. Und hat man da etwas von der Ausländerfeindlichkeit gespürt, den Ressentiments gespürt oder so, die in der Öffentlichkeit ja oft vorhanden sind, auch in der Politik?
Ja, sowas habe ich auch erlebt in Schulen, aber das meiste, was ich in Schulen erlebt habe, war eher mehr Toleranz. Und das hat mich unglaublich fasziniert, weil die Jugendlichen waren manchmal für mich viel reifer als die Reifen sozusagen oder als die Älteren, weil sie wollten nachfragen. Sie haben mir immer viele Fragen gestellt. Und da habe ich eher mehr Toleranz erlebt als Angst. Und da habe ich immer wieder sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, ja, mit den Jugendlichen.
Sie schauen ja auch wie ein Jugendlicher aus. Ne? Da werden viele Jugendliche gefunden haben, das ist ein cooler Typ.
Genau,
da müssen das Stichwort. Da müssen wir uns erkundigen, wo der herkommt und wie es war.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Firas Saitadin, als Coach und Unternehmensberater helfen Sie Zuwanderern, sich selbstständig zu machen. Wie üblich ist das eigentlich, dass sich Zuwanderer oder auch Flüchtlinge als Unternehmer versuchen in Österreich?
Das ist prozentuell gesehen, um genau zu sein, in Wien sind das 40% aller Unternehmerinnen und Unternehmer haben einen migrantischen, ich nenne es bewusst nicht Hintergrund, sondern einen migrantischen Vorteil. Das ist eine sehr wichtige und sehr bedeutende Zahl und sagt auch viel darüber, welchen Beitrag sie leisten, auch in einer Zeit wie Corona.
Was können Zuwanderer besonders gut als Unternehmer?
Also wenn wir jetzt auf diese 40% eingehen und in welchem Bereich man diese Unternehmerinnen und Unternehmer findet, dann ist das vorwiegend im Lebensmittelbereich und Lebensmittelhandel. Und das ist, wie wir wissen, ein systemrelevant, wie es genannt wird, eine systemrelevante Branche. Aber sie sind genauso auch zu finden in der Pflege, weil die Pflege zumeist als selbstständiger Job gemacht wird, aus dem österreichischen Ausland kommen und hier auch eine gewisse Abhängigkeit herrscht.
Selbstständige sind ganz besonders stark betroffen von der Krise, weil viele keine Geschäfte mehr machen können. Gibt es da eine besondere Tangente für migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer, dass ihnen etwas besonders schwer fällt in der Corona-Zeit?
Danke für diese wichtige Frage. Viele mit migrantischem Hintergrund haben natürlich auch eine Sprachbarriere, eine gewisse Sprachbarriere, haben auch ein bis zu einem gewissen Grad, wie schnell versteht man etwas. Das ist für jene Migrantinnen, die schon länger hier sind, vielleicht ein bisschen leichter. Aber wenn wir uns anschauen, jene, die 2015 gekommen sind mit der Flüchtlingskrise, die haben natürlich zusätzlich noch eine besondere Herausforderung.
Der Herr Kier-Alanam, der schreibt ja Bücher auf Deutsch und Gedichte, aber der ist eine Ausnahme.
Wahrscheinlich. Aber ist auch eine gewisse Art des Unternehmertums. Aber ich glaube nicht, dass der Oma ins klassische Bild passt, da haben Sie absolut recht. Wenn wir uns die Unternehmerinnen im Lebensmittelbereich zum Beispiel anschauen und auch in anderen Bereichen, Friseur und so weiter, sie haben sich sehr bemüht, speziell jene, die jetzt mit der Flüchtlingskrise gekommen sind, selbstständig zu werden, um nicht eine Last dem Staat zu sein. Der Umkehrschluss heute ist, wäre ich in der Mindestsicherung geblieben, würde es mir heute besser gehen als Unternehmer.
Das ist eine merkwürdige Verschiebung, die sich in dieser Krisensituation ergeben hat. Frau Dr. Nassan Agar-Scholl, als Ärztin, was haben Sie da mit Corona? Sind Sie da direkt konfrontiert worden mit Corona? Was hat das bedeutet für Sie?
Also ich glaube, alle, die in einem Krankenhaus arbeiten, haben ihren Beitrag zur Bewältigung dieser Krise zu leisten. Also ich sage auch bewusst nicht haben geleistet, weil wir sind noch dabei. In meinem Krankenhaus wurde wie auch in anderen Krankenhäusern versucht, Ressourcen zur Betreuung von einer großen Anzahl Corona-Patienten freizumachen. Es hat natürlich auch meine Abteilung betroffen, also die Station, auf der ich seit vielen Jahren tätig bin, wurde geschlossen und ich wurde gemeinsam mit 5 anderen Kollegen auf eine neu geschaffene Station sozusagen versetzt oder gebeten und habe dort Corona-Verdachtsfälle gemeinsam mit den anderen Kollegen von anderen Abteilungen betreut und eben versucht, Corona-positive Patienten aus dem Pool der Patienten zu erkennen, um so eben ein weiteres Streuen der Erkrankung möglicherweise im Krankenhaus auch einzudämmen.
Wir haben jetzt so gesprochen über die Bedeutung, die Migrantinnen und Migranten haben. Sie sind in Österreich geboren, Sie sind perfekt deutsch, niederösterreichisch vielleicht oder wie auch immer. Aber natürlich durch ihren Namen, Nassan Aga Schroll, schon klar ist, keine Ureingeborene zu identifizieren. Wie haben Sie das erlebt?
Also zu Ausbildungszeiten, was auch schon ein bisschen länger her ist, kann ich mich erinnern, dass in Schulen und auch dann an der Uni es immer wieder Thema war, wie jemand mit meinem Namen so gut Deutsch sprechen kann. Das war manchmal auch durchaus sympathisch, aber manchmal habe ich auch gemerkt, da ist eine gewisse Hürde. Ich muss es halt auch nochmal beweisen, dass das möglich ist, so ein Name mit normalen Deutschkenntnissen, für Österreicher sozusagen normale Deutschkenntnisse. Ja. Ich glaube, die Zeit.
Vorbehalte haben Sie? Vorbehalte gegen Sie?
Doch, habe ich auch da und dort erlebt. Damit muss man sich arrangieren. Also das kann immer wieder vorkommen. Ich würde sagen, dass ich jetzt sicherlich damit auch dagegen, also mich da auch besser zur Wehr setzen kann oder damit besser zurechtkomme. Also der Arztberuf hat auch ein sehr hohes Ansehen in Österreich. Da ist es auch gleich einmal etwas schwieriger, wenn man Ressentiments hat, die zu thematisieren oder zum Thema zu machen.
Wie gehen Sie damit um, Herr Kier Annemann? Vorbehalte, Ressentiments, die Sie ja wahrscheinlich im Alltag spüren.
Schon immer wieder. Oder zum Beispiel das Kompliment, du sprichst aber sehr gut Deutsch. Am Anfang war es sehr schwierig für mich. Ich war öfter, ich bin auch sensibel. Und ich war gleich verletzt, wenn ich so etwas Negatives erlebt habe. Aber jetzt, heutzutage, gehe ich anders damit um, weil ich mehr selbstbewusster geworden bin, dass ich eh da lebe. Und ich meine, es ist oft so, nicht nur die anderen, die mich ausschließen, sondern manchmal so passiert, dass ich mich ausschließe, indem ich Angst vor diesen Einheimischen habe, weil diese Einheimischen für mich doch die Fremde sind. Und wir bewegen uns immer in Angst sozusagen. Und jetzt mache ich immer den Schritt und dadurch, was ich die Österreicher beschreiben könnte, das sind für mich so, sind wie eine wunderschöne Frau, die dich skeptisch anschaut, bis du zu ihr gehst und mit ihr redest, dann beginnt sie zu lächeln.
Ja, das also, ist aber jetzt ein großes Kompliment.
Das habe ich immer.
Also ob das die Ureinwohner hier wirklich verdienen, weiß ich nicht.
Es sind für mich am Anfang skeptisch, aber dann doch habe ich, wenn ich also das Gespräch oder ins Gespräch gekommen bin, dann war doch viel, viel positiver.
Frau Pippi, wie gehen Sie damit um? Mit der Situation, jemand in einer Arbeitssituation oder auch im persönlichen Umgang das Gefühl, ja, da gibt es Ressentiments, weil...
Ich finde die Frage immer sehr, sehr interessant und dann stelle ich die, also antworte ich darauf, na, aber du sprichst ja auch gut Deutsch. Ja, ich habe das immer in der Schulzeit schon ein bisschen befremdlich gefunden, dass ich immer besser sein habe müssen, dass ich immer hervorstechen habe sollen müssen und kaum habe ich ein bisschen nach vorne, habe ich mich bewegt, hat man geschaut, dass ich wieder hinten mich anstelle. Aber ich glaube, die Thematik hat sich dann irgendwann mal bei mir geändert, weil mein Mikrokosmos richte ich mir. Und mit den Extremen dieser außerhalb Kosmos muss ich versuchen umzugehen und trotzdem meine Position zu behalten. Ja.
Afghanische Jugendliche sind oft kriminell geworden oder sind in den Medien oft kriminell dargestellt worden. Hat da ein echtes Problem gegeben? Wie fällt das auf jemanden, der sagt, ich komme auf Afghanistan zurück oder wie geht man damit um?
Ich finde das, 2015 hat das wieder angefangen, dass ich mit Freunden, die ich schon Ewigkeiten gekannt habe, dass die auf einmal gesagt haben, oh, du bist ja nicht so. Und ich habe mich immer gewundert, weil ich mir immer gedacht habe, okay, wie war ich bis jetzt? Also ich verstehe diesen Zusammenhang, verstehe ich nie. Weil ich glaube, wir sollten irgendwann mal lernen, es wirklich personenabhängig machen. Die Diskussion ist immer sehr schön, um es irgendwie auf den Punkt zu bringen, Migranten, Migrantinnen, deine Herkunft, ist alles sehr interessant, ist sehr spannend. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt sollten wir auf den Menschen schauen. Und bist du blöd, bist du blöd, bist du nicht blöd, bist du nicht blöd.
Sie sind in Österreich aufgewachsen, Sie haben eine österreichische Karriere. Ist da noch ein Teil Ihres Hirns, der irgendwie an Kabul denkt oder auf Afghanisch denkt? Und wie läuft das?
Ich würde sagen, in meiner Entwicklung habe ich das mitgekriegt, jetzt in dem Alter, wo ich jetzt bin, dass ich sehr, sehr stolz wieder drauf bin, von woanders zu kommen. Ich mag das gern, weil da schwingt auch ein gewisser Teil Afghanistan immer mit mir mit. Kabul war sehr interessant, 2014 war ich dort und ich freue mich schon, wenn ich wieder mal hinfahren kann, weil ich das Land generell Afghanistan sehr interessant finde, von den Menschen her. Ja.
Herr Saidatin, gibt es sowas wie eine arabische Community, die Austro-Araber sozusagen?
Ja, die gibt es. Also ich, dazu gehört auch die Eltern von der Frau Dr. Nasrin Arashroll. Auch meine Eltern sind in den 60ern und viele andere. Die Zahl jetzt im Verhältnis 60er, 70er, die Zuwanderungszahl 60er, 70er, 80er ist relativ überschaulich. Da, wo es wirklich stark zugenommen hat, speziell aus Syrien, wie auch meine Eltern sind, 2015 und 2016.
Und wo trifft man sich da? Wo gibt es ein sozialer Bereich? Ich weiß nicht, ich frage jetzt Fragen, die vielleicht ganz naive Österreicher, die noch nie einen Austro-Araber getroffen haben. Trifft man sich in der Moschee oder im Wirtshaus oder am Markt?
Also, nur in der Moschee.
Wirklich in nach der Moschee.
In den unterschiedlichen wirklich Lebensbereichen. Also wir haben ja Vereine, nämlich gar nicht so wenige, die sehr aktiv sind, im Kunst- und Kulturbereich vor allem, darf ich hervorheben. Wir haben Aktivitäten, also es ist auch quasi ein Netzwerk entstanden, also auch im Privaten wird sehr viel unternommen miteinander. Wir haben ja dann, also es ist auch ein gemeinsames Aufwachsen. Das ist also ein
die austro-arabische Community, wie ist das mit der austro-serbischen Community? Die ist wahrscheinlich noch größer als die austro-arabische Community,
ja,
oder
Frau Todorovic? Genau, sowas, genau. Ich bin später gekommen, mit von 18 Jahren, dann habe ich langsam mitbekommen, was das alles gibt. Gibt es verschiedene Lokale, auch Verein, auch das funktioniert sehr gut, auch Privatleute machen auch vieles und funktioniert sehr gut.
Sie sind österreichische Staatsbürgerin?
Nein.
Noch nicht?
Nein.
Wollen Sie es werden?
Wahrscheinlich, ja. Aber noch nicht.
Warum noch nicht?
Bin ich nicht dazu gekommen einfach. Ich habe andere Prioritäten gehabt. Ich bin mit 30 dahergekommen. Es war für mich wichtig, Diplom zu zertifizieren, mich weiterentwickeln, integrieren da. Und es kommt sicher mit der Zeit.
Wenn Sie sich diese Berichte anhören, ich frage jetzt den Herrn Kirch-Annermann, wird klarer Österreich durch diese Erfahrung der Krise, der Corona-Krise, dass unsere Gesellschaft multikulturell ist, dass das die Realität ist und dass die Vorstellung, dass Österreich eine Gesellschaft ist, die so ausschaut wie die Bundesregierung oder wie der Herr Bundeskanzler, der sehr oft immer nur an die Österreicherinnen und Österreicher gewandt hat, der Bundespräsident und andere immer dazu gesagt haben und alle, die hier wohnen. Wird das Bewusstsein größer in Österreich, Sie jetzt als die arabische Stimme, die die österreichische Seele erkundet, dass wir multikulturell sind?
Schon, also in Gesellschaft eben, das ist sicher der Fall. Und ich sehe mich auch als Österreicher, auch wenn ich die Staatsbürgerschaft nicht habe. Also ich fühle mich auch als Österreicher, weil ich da lebe und ich bin schon dazu gehörig, auch wenn ich die Staatsbürgerschaft nicht habe. Und das ist witzig im Vergleich zu meinem Sohn, weil ich vor jetzt 10 Monaten fast ein Vater geworden bin und mein Sohn hat die österreichische Staatsbürgerschaft und das ist voll witzig für mich, weil er tut gar nichts. Er tut nur, Entschuldigung, essen und andere Sachen. Und
oh, 10 Monate alt, tut mir schon einiges.
Ja. Und ich tue alles. Ich fahre durch das ganze Land, hatte Workshops, Lesungen. Und ich bin noch immer nicht Österreicher und er schon, obwohl er für dieses Land noch nichts getan hat. Und das ist schon zynisch, mehr oder weniger. Wir sind schon alle Österreicher, die hier im Land leben, solange wir uns auch als Österreicher fühlen. Und diese Gemeinschaft verbindet uns.
Das war ein Falter-Talk über die multikulturelle Wirklichkeit in unserem Land, die in der Corona-Krise vielleicht noch deutlicher geworden ist, als sie das bisher schon war. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen hier am Tisch, den Damen und Herren, die mitdiskutiert haben, am Tisch in der Falter-Redaktion über Vielfalt der Österreicherinnen und Österreicher und aller, die hier leben, ist jede Woche im Falter viel zu lesen. Daher an dieser Stelle die Empfehlung, ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet verstellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.